an und für sich ist der Zins schon relativ frühzeitig als ein Problemfeld erkannt worden. Also in den Gesetzestexten Hammurabis werden schon Zinsobergrenzen festgelegt zum Beispiel.
Vorbehalte finden sich auch bei Aristoteles, der Zinsen als widernatürlich ablehnt. Die christliche Scholastik setzt diesen Kurs fort. Mit einem Unterschied, so Gerhard Senft, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der WU Wien.
Weil einfach Aristoteles kannte den Begriff der Sünde natürlich nicht. Ja, das ist, hat erst das Christentum dann gewissermaßen dann hier zusätzlich hinzugenommen. Und ab dem 8. Jahrhundert galt dann sozusagen das kanonische Zinsverbot für Kleriker. Ja, das galt nicht für die gesamte Gesellschaft, das galt zunächst nur für den Klerus und erst ungefähr ab dem 10. Jahrhundert ist es dann auf die ganze Christenheit übertragen worden, dass Zins zu verlangen etwas Sündiges ist.
Zins wirkt als gesellschaftlicher Spaltpilz bis in die Neuzeit, sagt Gerhard Senft und erklärt, wie sich die Sicht auf den Geldverleih verändert hat.
Und erst mit Beginn der Neuzeit, wo dann sich zeigt, weniger der Konsumkredit, sondern der Produktivkredit wird zentral. Ja. Dass Unternehmer mit einer guten Idee die Möglichkeit bekommen, diese Idee zu verwirklichen mit Kreditgeld, ist etwas, was sozusagen als hochgradig produktiv für das wirtschaftliche Geschehen eingeschätzt wird. Und dementsprechend verlieren diese alten Vorbehalte gegenüber dem Kredit und den Zinsen immer einen enormen Zugkraft.
Welche Regeln für Zinsen entstehen, hängt nicht zuletzt davon ab, wie das Phänomen Zinsen erklärt wird.
Für die Merkantilisten war noch ein sehr einfacher Zugang gegeben. Der Zins hängt einfach davon ab, wie die Geldmenge beschaffen ist. Also die Geldmenge, die Verfügbarkeit über Geld bestimmt den Preis des Geldes, also den Zins mit anderen Worten. Ja. Die klassische Schule der Nationalökonomie hat sozusagen mehrere Erklärungsmodelle hervorgebracht, aber eines war natürlich sehr breit damals im Vordergrund, nämlich die sogenannte Enthaltsamkeitstheorie. Ja. Also die Klassiker sind davon ausgegangen, dass wenn jemand besonders sparsam ist, besonders tugendhaft agiert in seinem Leben und damit imstande ist, sozusagen Geld zu verborgen, dass er für diese Tugendhaftigkeit auch belohnt werden muss. Ja? Also etwas, worüber sich ein Karl Marx beispielsweise sehr erheitern konnte. Ne? Er hat gesagt, es ist eine absurde Vorstellung, dass sozusagen die großen Vermögen rein durch Sparsamkeit zustande gekommen wären. Ja?
Unterschiedliche Zugänge und Zinstheorien entstehen. Von Marx bis zur Neoklassik, von der österreichischen Schule der Nationalökonomie mit ihrer Nutzungstheorie des Geldes bis zu Keynes.
Die alten Klassiker oder auch der Marx haben das durchaus so gesehen, dass der Zins etwas ist, was aus dem produktiven Bereich kommen muss. Also auch Josef Alois Schumpeter mit seiner Vorstellung, dass Innovationen durchgesetzt werden, kurzfristige Monopolstellungen für ein Unternehmen möglich machen, damit sozusagen Monopolgewinn und Zins entsteht. Kommt alles aus dem produktiven Sektor. Und diese Schule der Unterkonsumptionstheoretiker und der Keynesianer versucht jetzt, den Zins direkt wieder aus dem Geldgeschehen heraus zu erklären.
Die Ökonomin Elisabeth Springler sieht vor allem zwei Denkrichtungen, die bis heute die aktuellen Debatten rund um die Zinspolitik dominieren.
Wenn ich Zinsen wahrnehme als Konsumverzicht, dann würde das bedeuten, dass ich zunächst einmal sparen möchte. Wenn ich spare, dann ergibt sich für mich, ich halte Zinsen, gleichzeitig ergibt sich die Möglichkeit, aus dieser Sparakkumulation weitere Investitionen zu vergeben. Damit bedeutet das damit auch, dass ich zuerst sparen muss, damit ich dann investieren kann. Damit bin ich in einer sehr klassisch-neoklassischen Sichtweise. Und ich begründe auch meine wirtschaftliche Entwicklung darauf, dass ich zunächst einmal sparen muss. Wenn ich eher in der Warte einer keynesianischen Sichtweise argumentiere und sehe, dass Zinsen ein Liquiditätsverzicht sind, dann muss ich nicht notwendigerweise vorher sparen, um zu investieren. Vielmehr sehe ich die Möglichkeit, dass ich hier unterschiedliche Verzinsungen, unterschiedliche Liquiditäten hätte und gleichzeitig mich aber verschulden könnte, um zu investieren. Ich sehe also, mein Kreislauf beginnt auf einer anderen Ebene. Ich muss nicht zuerst sparen, um zu investieren, um Wirtschaftswachstum zu haben, sondern ich könnte zuerst investieren, mich dabei verschulden, habe Wirtschaftswachstum, zahle meine Schulden zurück.
Auch die Frage, ob hohe oder niedrige Zinsen sich auf Volkswirtschaften günstig auswirken, wird je nach ökonomischer Richtung unterschiedlich interpretiert, erklärt Elisabeth Springler, Leiterin des Studiengangs Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung an der Fachhochschule des BFI Wien.
In der heutigen Zeit sprechen wir eigentlich gar nicht mehr von hohen Zinsen, sondern eigentlich nur noch von der Frage, haben wir negative Zinsen oder nix? Die Frage nach hohen Zinsen stellt sich im Moment nicht. Damit ist es auch ganz eindeutig, dass Geld nicht mehr gehalten werden soll, sondern dass es investiert werden soll. Es soll nicht gespart werden, sondern es soll dem Wirtschaftskreislauf zur Verfügung stehen. Das ist das, was auch die Europäische Zentralbank mit Hilfe ihres Leitzinssatzes versucht zu signalisieren und damit einen quasi Auftrag, obwohl es ja hier keine Weisungsgebundenheit gibt, einen Auftrag an die einzelnen Geschäftsbanken erteilt. Und die Geschäftsbanken sollten damit sehr viel Geld, sehr viel Kredit zur Verfügung stellen zu eben niedrigen Zinsen.
Der Leitzins wird als die Mutter aller Zinsen bezeichnet. Alle anderen Zinsen orientieren sich an diesem Zinssatz, der im Euroraum von der EZB, der Europäischen Zentralbank, festgesetzt wird. Seit der Finanzkrise 2008 bewegt sich der Leitzins nach unten. Seit März 2016 liegt er bei Null. Damit erreichen auch die Kreditzinsen und die Sparzinsen ein historisches Tief.
Wesentlich für die Investitionsentscheidungen oder auch Konsumentscheidungen sind sicherlich die realen Zinssätze. Das sind die nominellen Zinssätze, also die, die man am Markt beobachtet, abzüglich der Inflationsrate.
Helene Schubert, Leiterin der Auslandsanalyseabteilung der Österreichischen Nationalbank.
Und interessant ist heute, wenn man sich die mediale Debatte vergegenwärtigt, dass eigentlich immer nur vom Nominalzins gesprochen wird. Das ist derjenige, wo jetzt gesagt wird, der ist so niedrig und die Sparer verlieren. Aber das Wesentliche ist der Realzinssatz. Der Realzinssatz ist in vielen europäischen Ländern derzeit negativ. Allerdings muss man dazu sagen, dass das historisch betrachtet nichts Außergewöhnliches ist. Wir hatten seit 1949 mehr als die Hälfte aller Monate negative Realzinsen für kurzfristige Spareinlagen.
Im März betrug die Inflationsrate in Österreich nur 0,6%. Der europäische Durchschnitt lag sogar bei 0%, berichtet Helene Schubert. Dass es seit 1949 negative Realzinsen in mehr als der Hälfte aller Monate gab, lässt sich damit erklären, dass höhere Nominalzinsen nichts bringen, wenn die Inflationsraten noch höher sind. In den 1970er Jahren erreichten sie sogar zwischen 6 und 10%. Warum die EZB seit Jahren auf eine Niedrigzinspolitik setzt?
Die wesentliche Idee davon ist, dass man versucht, quasi zu verhindern, dass es eine Phase der säkulären Stagnation gibt. Säkuläre Stagnation bedeutet eben, dass die Ersparnisse weit über den Investitionen liegen. Das heißt, es gibt das, was man im angelsächsischen Raum als Excess Savings bezeichnet, also Überschussersparnisse. Und die möchte man mit Hilfe dieser Maßnahmen absenken. Das heißt, dass weniger gespart wird und mehr investiert wird und die Inlandsnachfrage angekurbelt wird.
Um deflationären Tendenzen entgegenzuwirken, hat die Europäische Zentralbank bereits Negativzinsen eingeführt, und zwar für Geschäftsbanken, die Geld kurzfristig bei der Europäischen Zentralbank anlegen. Einlagefazilität ist der Fachbegriff für diese Übernachtanlage.
Banken, die Liquidität über Nacht bei der Europäischen Zentralbank anlegen, bekommen nur einen negativen Zinssatz von minus 0,4% zurzeit.
Die Negativzinsen sollen es für Geschäftsbanken unattraktiv machen, Geld bei der EZB zu bunkern, so Martin Schürz von der Österreichischen Nationalbank. Er leitet und koordiniert die Vermögensstudien der EZB. Was passiert, wenn Banken beginnen würden, negative Zinsen für Spareinlagen einzuheben?
Wieso bringt jemand in die Bank 100 Euro, wenn er dafür dann am nächsten Tag weniger zurückbekommt? Und dann kann man sagen, er bringt es deswegen, weil der Zins nur eine Entscheidungsgrundlage ist. Er muss fürs Alter ansparen, es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, daher tut er das einfach weiter. Man könnte aber auch sagen, er wird es zu Hause sparen. Man könnte, also diese Frage ist unentschieden, weil es eben in der Geschichte dafür keine Erfahrungswerte gibt.
Was es bereits gibt, ist eine Studie der Deutschen Bundesbank. Untersucht wurde, wie sich mit den niedrigen Zinsen das Sparverhalten in der Bevölkerung verändert.
Die Fragestellung war darauf angelegt, konsumieren die mehr jetzt, weil sie keine Zinsen bekommen, oder behalten sie ihr Verhalten einfach bei und bekommen trotzdem keine Zinsen? Und das Ergebnis ist eindeutig, das Sparverhalten bleibt relativ gleich, obwohl die Leute kaum noch Zinsen auf ihre Einlagen bekommen. Einen Riesenunterschied gibt es aber. Die vermögenderen Haushalte haben die Möglichkeit, in andere Produkte zu gehen, die eben nicht so niedrig verzinst sind, die höhere Erträge bringen. Die können in Aktien, in Immobilien gehen. Und in dieser Hinsicht können sie der Zinspolitik der Notenbank ausweichen und nehmen nicht die gleichen Verluste hin wie der Rest der Bevölkerung.
Nur 5% der Österreicher halten Aktien, weiß der Vermögensforscher Martin Schürz. 18% der Österreicher investieren über Hypothekarkredite in Immobilien. Die meisten Österreicher, genau gesagt 87%, verfügen über Sparkonten. Davon hat die Hälfte ein Guthaben, das weniger als 12.000 Euro ausmacht.
Die Zinsstruktur und die Höhe von Zinsen hat auch gesellschaftspolitische Auswirkungen, vor allem auch verteilungspolitische Auswirkungen.
Die Ökonomin Elisabeth Springler warnt davor, dass mit der Niedrigzinspolitik die ökonomische Ungleichheit weiter wächst und die Kluft zwischen den einzelnen Einkommensschichten immer größer wird.
Daraus gibt sich aber natürlich auch wiederum größere Unzufriedenheit mit der bestehenden wirtschaftspolitischen Situation, mit der bestehenden sozialen und ökonomischen Situation in diesen Haushalten der mittleren, niederen Einkommensklassen. Das kann sich natürlich auch wiederum wahlpolitisch etc. auch niederschlagen. Das heißt, es kann hier sehr wohl auch Gesellschaftsstrukturveränderungen geben durch Veränderungen dieser Zinsstruktur, wenn sie über einen längeren Zeitraum sind. Und die Niedrigzinsphase, die wir derzeit haben, die haben wir ja schon einige Jahre und es ist damit nicht nur ein kurzfristiger Effekt, sondern die einzelnen Haushalte und Bevölkerungsgruppen bemerken das schon, bemerken schon seit einem längeren Zeitraum, dass es keinen Sinn macht, ein Sparkonto zu eröffnen. Auch in Österreich sehen wir, dass sozusagen diese beliebten Sparformen des Ansparens wie das Bausparen zusehends an Bedeutung verliert, weil man hier eben nicht mehr dieses kleine Ziel und diese kleine Freude von zusätzlichen Zinsen erwarten kann, wie in der Vergangenheit.